Danke, Jesus, für diesen Moment jetzt hier. Danke für diese Zeit. Danke, dass wir von dir reden können, dass ich von dir reden darf. Danke, dass du in meinem Leben diesen Part erfüllst, den du so gemacht hast, wie er jetzt ist. Danke, dass du uns hier versammelst, Jesus. Und du weißt, in solchen Versammlungen ist es immer so, dass ganz viele verschiedene Lebensgeschichten zusammenkommen. Ganz viele unterschiedliche Situationen, ganz viele unterschiedliche Empfindungen. Und ich bitte dich, Jesus, dass du das begleitest und dass du das, was ich sag, richtig landen lässt. Ich soll dich ehren, Jesus. Und darum bitte ich dich, dass du übernimmst. Amen. Also, es geht hier ganz viel heute um Namen. Und Namen sind wie Schall und Rauch. Denkst du, nein, sind nicht wie Schall und Rauch. Das stimmt nicht, Heinrich Faust. Denn Namen sind von Bedeutung. Namen sind nicht vergänglich. Das weiß ich als Steinmetz. Namen sind sehr viel oder sagen sehr viel über deine Person oder auch vielleicht über einen Ort aus. Als Margarete dem Heinrich Faust die Gretchenfrage stellt, Goethe, welches eigentlich die Frage ist, wie stehst du zu Gott, Heinrich, schwallert er das Zitat raus, Worte sind nur Schall und Rauch, und sagt mit vielen Worten nichts. Wenn man sich mit dem Stück beschäftigt, dann weiß man warum. Ich möchte heute über Namen, oder es kommen sehr viele Namen vor, die von Bedeutung sind. Und ich möchte, es gibt Namen, die tragen sogar Gerüchte. Ne? Also manche Namen sind eine Diagnose, so Kevin oder Chantal oder Mandy, ist nicht gerechtfertigt, aber so hat jede Zeit manchmal so, dass die Namen ja vielleicht tatsächlich eine falsche Bedeutung tragen. Ich werde euch vielleicht ein bisschen verwirren mit diesen ganzen Namen, aber für mich sind sie in diesem Zusammenhang von einer guten und einer großen Bedeutung. Nämlich mein Name Robert, von glänzendem Ruhm in seiner Bedeutung. Ich glaube nicht, dass meine Eltern wussten, als sie den Namen ausgesucht haben, dass es diese Bedeutung hat, oder das war nicht ihr Beweggrund. Aber es ist eine starke Triebfeder in mir. Ich hätte gerne Ruhm. Oder es hat mich stark angetrieben, die Sehnsucht nach Ruhm. Ich lege den Gedanken mit diesem Namen noch mal einmal kurz ab und komme zu einer zu einem Part, der quasi in jüngster Zeit geschehen ist, und der den Weg bereitet in dieses alttestamentliche Geschehen. Und da geht es um Bibellesen. Und ich weiß nicht, wie ihr das habt mit Bibellesen. Bibellesen ist ja immer so ein bisschen umkämpft. Ne? Also er liest gerne in der Bibel und es ist immer gleich aussagekräftig für ihn. Ja. Wir kennen viele Geschichten, wir haben sie gelesen und manchmal denken wir, nochmal lesen. Und die tägliche Bibellese ist manchmal eben halt auch ein bisschen umkämpft. Und meine Erfahrung, wenn ich in die letzten Jahre zurückblicke, ist, dass ich genau das Gegenteil versucht habe zu tun. Ich habe einen Brief mir genommen, in einer Zeit, wo es mir sehr schlecht ging. Und ich habe ihn gelesen und wieder gelesen. Ich habe ihn täglich gelesen. Ich habe ihn wieder gelesen und wieder gelesen. Es war der Epheserbrief. Der war inhaltlich für mich in der Zeit das Wichtigste, was ich hatte. Ich hatte nicht viel anderes. Und er ist zu meinem Brief geworden. Das heißt, ich habe den Brief quasi so verinnerlicht, dass er angefangen hat, in einer anderen Weise zu reden, als einfach nur die Sätze, die da standen. Und so erlebe ich die Bibel. Die ist ein Wort, ein lebendiges Wort, ein mächtiges Wort, die in unsere Situation hineinspricht. wenn die Offenheit dafür da ist und wenn die Sehnsucht dafür da ist und wenn die Bedürftigkeit dafür da ist, dann redet sie in einer ganz besonderen Weise. Nicht sofort, aber es geht ins Blut über. Und das war für mich eine Erfahrung, die hat mich tatsächlich bestärkt, das weiter zu tun. Und als ich mit meinem besten Freund die Situation erlebte, dass es ihm nicht sehr gut ging, habe ich uns beiden Bibellesen verordnet. Wir haben uns einmal die Woche getroffen und wir haben den Epheserbrief gelesen. Da konnte ich natürlich gut schlaubergern, aber darum ging es gar nicht, sondern wir haben ihn gelesen. Also wir haben ihn nicht immer wieder gelesen, sondern wir haben ihn durchgelesen und darüber gesprochen. Und es hat uns gut getan. Und dann haben wir uns den nächsten Brief genommen, nämlich den Hebräerbrief. Und der Hebräerbrief, muss man sagen, ist ein etwas stärkeres Brett. Der ist nicht ganz so leicht zugänglich, aber genauso wertvoll. Ich sage euch mal zwei Sätze zum Hebräerbrief. Der Brief ist an eine judenchristliche Gemeinde gerichtet, die in Verfolgung und Anfechtung Gefahr läuft, das Wichtigste, nämlich Jesus, aus dem Blick zu verlieren. Eine seelsorgerliche Predigt, also der ganze Brief ist eine seelsorgerliche Predigt zum Verlesen vor der Gottesdienstgemeinde. Der Verfasser zeigt, dass Jesus gegenüber dem alten Bund immer der Bessere ist. Also las ich mit meinem besten Freund den Hebräerbrief. Wir kamen bis zum Kapitel 11 und da setzt jetzt das Interessante für uns heute ein. Es ist der Hall of Fame des Glaubens. Ich lese euch mal den ersten Vers von Kapitel 11. Was ist der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Für mich ist es das Kapitel geworden, wie kam es das? Der Grund dafür ist sein Glaube. Kapitel. So geht die Erzählung quasi Stück um Stück um Stück. Und es werden immer Namen genannt. Namen. Abel, Henoch, Noah, Abraham, Isaak, Jakob, Mose, Josef vorher, das Volk Israel, die Prostituierte Rahab. Es wären noch viele zu nennen, heißt es dort im Hebräerbrief. Zum Beispiel Gideon oder Barak, Simson, Jiftach, David und Samuel und die Propheten. Alles Glaubenshelden, die ein gutes Zeugnis ausgestellt bekommen haben von Gott im Hebräerbrief, also aufgrund ihres Glaubens in ihrer Zeit. Ich möchte aus dieser Heldenerzählung halt Jakob herausnehmen, aufgrund seiner lobenswerten Erwähnung. Und wir tauchen durch das Neue Testament in seine Familiensituation ein. Ich strapaziere euch jetzt ein bisschen mit der Chronologie seiner Geschichte. Ich lese die nicht vor, sondern ich habe einfach Stichpunkte rausgeschrieben. Grundsätzlich, glaube ich, ist die Geschichte um Jakob relativ bekannt, aber für die, die es nicht auf dem Schirm haben, habe ich das umschrieben. Also, das ist eine kurze Zusammenfassung. Rebekka und Isaak sind die Eltern von Jakob. Rebekka konnte keine Kinder bekommen und Isaak betete für sie und sie empfing Zwillinge. Als die Kinder schon in ihrem Mutterleib anfingen zu raufen, da gingen sie selbst ins Gebet. Also die Stelle ist 1. Mose 25, als sie dann das merkte, ne, ich lese das auch mal kurz, als sie merkte, dass es Zwillinge waren, die sich in ihrem Bauch gegenseitig heftig traten, seufzte sie. Wenn sie sich jetzt schon streiten, warum bin ich dann überhaupt schwanger geworden? Sie fragte den Herrn danach und er antwortete ihr, zwei Völker trägst du in deinem Leib. Zwei Volksstämme streiten in deinem Bauch. Der eine ist stärker als der andere. Der Ältere wird dem Jüngeren unterordnen, sich dem Jüngeren unterordnen müssen. Okay, der Bibeltext. Und dann kommen die beiden Jungs zur Welt und aufgrund einiger Auffälligkeiten bekommen sie ihre Namen. Esau, der Behaarte oder der zum Mann gemachte. Und Jakob, Fersenhalter, Betrüger. Esau war Papas Liebling, Jakob Mamas. Jakob kaufte mit einem Linsengericht, das schlechteste Geschäft in der Bibel ever, mit einem Linsengericht das Erzgeburtsrecht und dann später mit der Hilfe seiner Mutter, wohlgemerkt, ergaunert er sich auch noch den erstgeborenen Segen. Und Isaak kann diesen Segen nicht mehr zurücknehmen. Rebekka rät Jakob zur Flucht, denn Esau will seinen Bruder töten. Außerdem soll Jakob auf keinen Fall eine Hethiterin heiraten, wie sein Bruder zum Leidwesen seiner Eltern getan hat. Sie rät ihm zur Flucht nach Haran, zu ihrem Bruder Laban. Auch sein Vater appelliert noch einmal eindrücklich, dass er auf keinen Fall eine Frau aus dem Land Kanaan heiraten darf. Nach den elterlichen Ratschlägen macht sich Jakob auf den Weg zu seinem Onkel Laban. Als er sich zur Ruhe bettet, weil es Nacht geworden ist, begegnet Gott ihm im Traum persönlich. Und er sieht im Traum außerdem Engel, die mittels einer Treppe von der Erde in den Himmel gehen und umgekehrt. Am nächsten Morgen stellt er ein Steinmal auf, gut gemacht, Jakob, und nannte den Ort Bethel, Haus Gottes. Kurzer Einschub. Mein Bethel war hier unten im Keller, also im Untergeschoss. Eine Situation in einer Teenagergruppe mit meinem Kumpel Jürgen, wo wir das zusammen geleitet haben, haben wir Erfahrungen gemacht, in denen uns Gott begegnet ist. Also nicht im Traum und auch nicht persönlich, sondern im Lobpreis, im sich verändern, im Leidenschaft entwickeln, im eins werden. Es war ein mühsamer Prozess in der damaligen Zeit, das weiß ich noch ganz genau. Und ich weiß auch nicht, ob Jürgen das so formulieren würde, wenn der das erzählen würde. Aber für mich war das eine absolut wichtige Glaubenserfahrung. Das resultierte nachher in eine Gottesdienstarbeit, die noch eine ganze Zeit lang fortbestanden hat, also Jugendgottesdienstarbeit, den Intro. Aber unser erster Gottesdienst hier mit dieser Teenagergruppe hatte 55 wirkliche Gäste zur Folge. Hier in diesen Räumen. Wirkliche Gäste, die noch vorher nicht hier waren. Es waren Teilnehmer dabei, die hatten ihre halbe Klasse eingeladen zu einem Schlittschuhausflug, den wir mit den Teens. Also für mich eine Situation, Bethel, eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, der an uns handelt. So, nochmal zurück zu Jakob. Dann geht es auf einmal ganz schnell. Er will die schöne Tochter von Laban, Rahel, heiraten und arbeitet 7 Jahre bei seinem Onkel dafür. Dann Hochzeit. Und weil sein Onkel noch ein viel größerer Schurke ist als er selber, wacht er in der Hochzeitsnacht morgens neben Lea auf, der erstgeborenen Tochter von Laban. Es heißt in der Bibel, sie hatte glanzlose Augen. Und für nochmal 7 Jahre hat es dann auch mit Rahel geklappt. Dann kommen in der Summe 11 Kinder zur Welt, welche alle einen emotional situativen Namen bekommen. Ist auch ein interessantes Thema. Jakob bringt es zu Wohlstand. Lange Jahre hat Jakob nun bei Laban gearbeitet. Er hat es zu großem Wohlstand gebracht. Nicht, weil Laban so großzügig war, sondern weil Gott gesehen hat, wie Laban mit ihm umgegangen ist und weil er ihn gesegnet hat. Er hat ihn an seine Verheißung zurückerinnert und er hat sich zu seinen Verheißungen gestellt. Gott hat ihn reich gemacht. Nun will Jakob wieder in seine Heimat zurück. Und er lässt sich bequatschen, dass er doch noch bleibt. Sein Wohlstand nimmt immer zu, aber die Stimmung wird immer schlechter. Und dann begegnet ihm Gott wieder im Traum und schickt ihn nach Hause. Der gute Jakob sammelt seine Lieben ein und macht sich auf den Heimweg. Tage später jagt Laban ihm hinterher und stellt ihn zur Rede. Auf dem Weg bekommt dann auch Laban Besuch von Gott und die Empfehlung, ihm nichts zu tun. Jakob reist weiter und wieder begegnen ihm Engel. Er nennt den Ort Mahanaim. Doppellager. Er sandte Boten aus zu Esau, um sein Kommen anzukündigen. Und jetzt möchte ich euch mal kurz in die Gesinnung von Jakob mit hineingeben, zu diesem Zeitpunkt, weil jetzt schickt er halt eine Nachricht an seinen Bruder. Überbringt Esau, also 1. Mose 32, Vers 5, überbringt Esau meinem Herrn folgende Botschaft. Ich, dein ergebener Diener Jakob, habe bis vor kurzem bei Laban gelebt. Mittlerweile habe ich viel Besitz erworben, Rinder und Esel und Schafe und Ziegen und sowie Knechte und Mägde. Ich lasse dir meinem Herrn diese Nachricht überbringen und bitte dich, mich freundlich aufzunehmen. Das war die Nachricht und die Boten kehren zurück. Esau kommt und er hat 400 Mann dabei. Meine Bibel geht dann weiter und schreibt, Jakob wurde Angst und Bange. Ist das größte Understatement, was ich gefunden habe in diesem Text. Der ist zusammengebrochen. Der hat Panik geschoben. Der hat gedacht, jetzt geht alles zu Ende. Die pflücken uns auseinander. Mit dieser Situation treffen wir jetzt auf den Bibeltext, den wir gerade gehört haben. Jakob ringt mit Gott. Ich lese euch den nochmal kurz. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und führte seine beiden Frauen, seine beiden Nebenfrauen und seine, also das wäre nochmal ein Thema für eine Familienkonferenz, aber seine 11 Söhne und seine an einer seichten Stelle über den Fluss Jabbok. Auch seine ganzen Besitz brachte er auf die andere Seite des Flusses. Nur er allein blieb zurück. Nur er allein blieb zurück. Auf einmal war da ein Mann, der mit ihm rang bis zum Morgengrauen. Der Mann merkte, dass er Jakob nicht bezwingen konnte. Er gab ihm einen Schlag auf die Hüfte und Jakobs Hüftgelenk renkte sich aus, während die beiden miteinander rangen. Schließlich sagte der Mann, lass mich los, denn es beginnt bereits zu dämmern. Aber Jakob entgegnete, ich lass dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Wie heißt du? Jakob, bekam er zur Antwort. Und von nun an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, Gotteskämpfer, sagte der Mann. Denn du hast mit Gott und den Menschen gekämpft und gewonnen. Jakob bat ihn, sag mir doch auch, wie du heißt, sag mir doch auch, wie du heißt. Aber der Mann entgegnete, warum fragst du mich nach meinem Namen? Und er segnete Jakob. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob. Darum gab er dem Ort den Namen Penuel, Angesicht Gottes. Jakob, als Jakob Penuel verließ, ging die Sonne auf und wegen seiner ausgerenkten Hüfte hinkte er. Die Therapie unseres Kleinkriminellen kommt zum Höhepunkt. Der Name Jakob, Betrüger, ist als Start in dem Leben vielleicht nicht die beste Voraussetzung, aber drückte genau das aus, was sein Problem war. Über die Jahre seines Lebens ist Gott sein Verhalten auf eindrückliche Weise noch einmal mit ihm durchgegangen. Und an wichtigen Wegpunkten ist er ihm begegnet. Und hat seine Verheißung wiederholt. Der Täter wird im Verlauf der Geschichte zum Opfer, denn Laban war ein noch viel größerer Betrüger als Jakob. Laban hielt ihm den Spiegel seines eigenen Verhaltens vor, lange, 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 lange Jahre. 21 in der Zahl. Und dann werden die Weichen wieder auf Heimat gestellt. Er hat eine weitere Begegnung mit Gott und macht sich vom Acker. Ein eigenartiger Ringkampf, wo ein allmächtiger Gott Jakob nicht besiegen kann, oder? Ist das nicht erstaunlich? Gott sprach Himmel und Erde, zack. Licht, zack. Jakob, schaffe ich nicht. Jetzt vermische ich zwei Dinge, wie er mit Jakob umgeht und wie er mit uns umgeht. Jesus kämpft um uns und unterliegt aber mit seiner selbst auferlegten Schwäche, es ist eine selbst auferlegte Schwäche, er dreht uns nicht mit Gewalt um, nicht in seine Richtung. Er ist im gewissen Maße machtlos, wenn wir unser eigenes Ding drehen. Das hat er sich aber selbst zu entschieden. Jesus möchte unser Vertrauen, unsere Hingabe, unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Und weil er das nicht machen kann, braucht es Lebensgeschichten mit Scheitern und Tiefpunkten, tiefsten Tiefpunkten, in denen wir zur Vernunft kommen. Ich möchte ein Zitat von Timothy Keller vorlesen. Erst wenn wir ganz unten angekommen sind, wenn alles zusammenbricht, wenn alle unsere Pläne und Ressourcen zerbrochen und erschöpft sind, sind wir endlich offen dafür zu lernen, uns ganz auf Gott zu verlassen. Wie oft gesagt wird, erkennt man erst dann, dass Jesus alles ist, was man braucht, wenn er alles ist, was man hat. Du heißt ab heute Israel, Gotteskämpfer. Jesus fragt ihn nach seinem Namen und das ist wahrscheinlich der stärkste therapeutische Hieb, den er hier kriegt. Wer bist du jetzt? Bist du noch der Hindreher, der Selbstmacher, der Betrüger? Bist du noch der... Oder wer bist du jetzt? Und er sagt, ich bin Jakob. Ich stehe zu Jakob. Ich bin angekommen in meinem Namen. Ich kann mich so sehen oder ich kann ihn annehmen. Und dann nennt er ihn um. Und das ist für mich tatsächlich interessant an dieser Textstelle, weil ich glaube, dass Jakob mit Jesus kämpft dort. Und dass Jesus derjenige ist, also das ist der Jesus, bevor er auf diese Welt kam, dass Jesus ihm da schon den Namen ändert. Und das ist bei Petrus der Fall. Und auch da therapeutisch. Wenn wir uns annehmen, wenn wir der sind, der wir sind, hat Jesus die Chance, den Schritt weiterzugehen in das, was er für uns gedacht hat, die Werke, die er für uns gemacht hat. Ich bin Jakob. Erst als er seine Jakob-Mentalität bekennt, kann Gott ihn zu Israel machen. Und das Beste kommt meines Erachtens jetzt heraus in dieser Textstelle. Ich habe darüber ein wirklich sehr gutes Buch gelesen, das heißt Unbrauchbar von Stephen Furtick. Ist absolut empfehlenswert, es geht ganz viel um Identität. Jakob wird in der Bibel dann mal Israel und mal Jakob genannt. Aber in den Aufzählungen wird er Jakob genannt. Und er wird Jakob genannt, weil Jesus Jakob liebt und nicht erst Israel. Und das ist meines Erachtens die größte Sensation, dass ich nicht erst perfekt sein muss und dass ich nicht erst derjenige sein muss, der wirklich alles in die Reihe gebracht hat, bis ich von Gott geliebt bin und angenommen bin, sondern hier steht auch im Hebräerbrief Jakob. Jakob ist derjenige, der Betrüger wird geliebt. Das ist für mich im Grunde genommen, ja, das zeigt das Gesicht oder auch das Wesen Gottes am schönsten. Aber was ist eigentlich mit Laban? Was ist eigentlich mit dem Kerl? Hat er sich in der Zeit verändert, als Jakob bei ihm war? Interessanterweise hat er sich unter dem Segen, der Jakob begleitet und dem wachsenden Wohlstand überhaupt nicht verändert. Wenn wir in 1. Mose 31, 43, 44 schauen, können wir seine Sicht der Dinge lesen. Ich lese das mal kurz. Laban sagt zu Jakob: Deine Frauen sind meine Töchter, deine Kinder sind meine Enkel und deine Herden bestehen aus meinen Tieren. Alles, was man hier sehen kann, gehört mir. Aber jetzt sind meine Töchter und Enkel bei dir und ich kann nichts mehr für sie tun. Daher schlage ich vor, wie mein Friedenvertrag oder so. Das ist seine Gesinnung. Er hat sich der Autorität Gottes unterworfen, denkt dabei, er hat recht. Und das ist leider ein weit verbreitetes Phänomen, was stattfindet und leider einen Heilungsprozess verhindert. Es verhindert den Heilungsprozess in unseren Herzen. Und das kenne ich von mir zu gut, leider. Somit, Robert von Glänzen im Ruhm, mein Stiefsohn Paul, hätte daraus Ruhmbert gemacht. Er hat die Neigung, wie Jesus, Menschen einen neuen Namen zu geben. Seine Intention ist eine völlig andere. Ich hätte es vielleicht auch nicht auf die Aufnahme sagen sollen. Ruhmbert, humpel in die Welt und sei ein Zeuge für meine Herrlichkeit. Und mach das mit deinen Begrenzungen, die dich so ausmachen. Und ich sorge für den Rest. Das wird dir nicht immer gefallen, aber es ist immer gut. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der uns nicht nur sieht, und das ist eben schon angeklungen, sehr schön. Nein, wir haben einen Gott, der leidet mit uns und er handelt. Nicht so, wie das in unser Schema passt, nicht immer so, wie wir das wollen, aber er handelt immer. Es gibt eine Dimension, und wir stehen kurz vor Ostern, das ist an der Stelle sehr, sehr passend. Es gibt eine Dimension, die haben wir nicht so parat, die haben wir nicht so auf dem Schirm. Da geht es darum, dass deine und meine Schuld das Kreuz notwendig gemacht haben. Und dass die Last und der ganze Schmerz, der daraus resultiert, auf Jesus lastet. Er hat kurz vor der Kreuzigung, kurz bevor es in seine Bestrafung ging, Blut geschwitzt. Das heißt, immer dann, wenn er schweigt, wenn wir um etwas bitten, was nicht passiert, um Heilung, um Hilfe, um das Wegnehmen von Schmerz, wenn da nichts passiert, dann ist das nicht, weil er nichts tut, sondern dann leidet er genau die gleichen Schmerzen wie wir. Und er hat die Strafe für all das am Kreuz getragen. Unsere Schmerzen sind seine Schmerzen und unsere Schuld ist seine Schuld. Und das hat zu Ostern zum Glück Erlösung gefunden für uns. Ein letzter Punkt. Wo stehst du? Wie ist dein Name? Bist du noch der, der die Fäden fest in der Hand hat, um sein Leben angemessene Richtung und Bedeutung und Zufriedenheit zu verschaffen? Hast du schon mit ihm gekämpft, gerungen? Dass ich mich meiner Geschichte mit all meinen Verdrehungen und Ruinen stellen musste und Jesus darin gesucht und habe und begegnet bin. Das war schmerzhaft und zuweilen demütigend und doch so notwendig. Wie ist dein Name? Ich bin's, Robert. The Hall of Fame ist noch nicht geschlossen. Wir brauchen Menschen, denen Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis ausstellt. Das heißt, nicht nur wir brauchen diese Vorbilder, sondern die nächste Generation braucht uns als Vorbilder mit solchen Glaubenszeugnis. Ich glaube, dass sie sich dort sammeln werden, wo sie auf den Schultern von Glaubenshelden stehen können. Amen. Ich möchte ein kurzes Gebet lesen aus dem Epheserbrief und dann schließen wir den Gottesdienst. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen.